Deutschlandfunk zur Diskussion.
Polen nach den Wahlen. Die nationalkatholische Wende geht weiter. Die Sendung wurde aufgezeichnet auf der Frankfurter Buchmesse. Die Diskussionsleitung hat Melanie Longerich.
Hallo und herzlich willkommen. Am Sonntag hat Polen ein neues Parlament gewählt. Die frisch gekürte Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk nannte diese Wahl die wichtigste seit 1989, eine Richtungswahl. Und das sahen wohl viele Polen ähnlich, denn die Wahlbeteiligung war seit 30 Jahren nicht mehr so hoch. Bei 67% lag sie. Doch die liberale Bürgerkoalition, die größte Oppositionspartei, hat es nicht geschafft, die Wähler von sich zu überzeugen. Die nationalkonservative Partei Recht und Gerechtigkeit, die PiS, konnte ihre absolute Mehrheit mit fast 44% ausbauen. Der Umbau der Justiz, der öffentlichen Medien und auch der Kultur. Das alles wird hierzulande ja kritisch begleitet, auch in der EU. Und ebenso auch der wachsende polnische Nationalismus, der von der PiS und ihren Anhängern gepflegt wird. Wie wird diese nationalkatholische Wende die polnische Gesellschaft weiter beeinflussen? Was bedeutet dies für die Geschichtsschreibung und die Erinnerungspolitik? Und wie wirkt sich all das auf die deutsch-polnischen Beziehungen aus? Fragen, über die wir heute diskutieren wollen, und zwar mit drei Seismographen aus Kultur und Wissenschaft, die beruflich und privat viel mit Polen gemein haben. Das ist Katarzyna Wielgas-Golimowska. Sie ist Theaterwissenschaftlerin, Kuratorin und Koordinatorin verschiedener interdisziplinärer kultureller Projekte, unter anderem mit der Ukraine und Israel. Bis 2016 war sie die Direktorin des Polnischen Instituts in Berlin. Danach wissenschaftliche Mitarbeiterin der Bundeszentrale für politische Bildung. Und heute arbeitet sie als Referentin in der Kulturabteilung des Goethe-Instituts in München. Die beiden Herren auf dem Podium teilen denselben Beruf. Beide sind sie Historiker und beide stellen hier auf der Frankfurter Buchmesse ihre neuen Bücher vor. Thomas Wünsch ist Professor an der Uni Passau und leitet dort den Lehrstuhl für neuere und neueste Geschichte Osteuropas. Der Weiße Adler heißt sein Buch, in dem er der Geschichte Polens von ihren Anfängen im 10. Jahrhundert bis heute nachgeht. Und Stefan Lehnstedt ist Professor für Holocaust-Studien und jüdische Studien am Touro College in Berlin. Sein neues Buch Der vergessene Sieg widmet sich dem polnisch-sowjetischen Krieg von 1919 bis 1921, als die gerade wieder entstandene polnische Republik versuchte, ein neues Großpolen zu errichten. Frau Wielgas-Golimowska, wenn wir jetzt erstmal auf die Wahlen eingehen, von solchen Wahlergebnissen können Parteien hierzulande ja träumen. Haben Sie damit gerechnet?
Ja, also ich muss zugeben, das war keine Überraschung für mich. Ich habe die Umfragen gelesen und es war ganz klar, dass die PiS-Partei, also Rechts- und Gerechtigkeitspartei, auch diese Wahlen gewinnen wird. Man wusste einfach nicht genau, ob das über 50% sein wird oder unter 50%. Es ist unter 50% geworden. Und was interessant ist aus meiner Sicht, ist, dass das ist das erste Mal seit längerer Zeit, dass linke Parteien in das Parlament gekommen sind oder wiedergekommen sind, dass die linke Politik die PiS betreibt, weil sie sprechen ja von liberalen und nicht liberalen Parteien. Also ich finde, die Bürgerplattform hat schon den Weg geebnet für PiS, weil die ist ja in diesem Sinne keine liberale Partei gewesen, weil die im Grunde auch in diesem christlich-demokratischen, vielleicht mehr demokratischen, aber trotzdem christlichen Spektrum sich immer befunden hat und auch eine gewisse Nähe zur Kirche hatte. Das muss man in diesem Kontinuum verstehen in Polen.
Herr Wünsch, haben Sie das Wahlergebnis verstanden? Wie war so Ihre Reaktion, die erste?
Man neigt ja ein bisschen dann zum Zynismus oder böse denken zu wollen. Und deswegen waren es so ein bisschen zwei Empfindungen. Einmal, um das mal ein bisschen polemisch zu sagen, Polen B hat gewonnen. Also diese Idee, dass natürlich die PiS eine gewisse Klientel mobilisiert, die ältere Leute sind, etwas bildungsfernere Schichten, der Teil im östlichen Polen, der auch mal russisches Teilungsgebiet war. Das sind ja Dinge, wo einfach auch historische Prozesse, so wenn man auf die Politologen hört, als Cleavages gewissermaßen drunter liegen, auch unter dem Wahlverhalten heute noch. Also man kann das ein bisschen nachzeichnen, wo also die Teilungsgebiete waren seit dem 18. Jahrhundert. Und das, glaube ich, hat sich einfach verstärkt. Würde natürlich, um das gleich wieder zurückzunehmen, das nicht ernst meinen mit Polen B. Ich finde, das ist eigentlich keine glückliche Lösung. Denn es gibt natürlich eine ganze Reihe von Erstwählern, auch von jungen Leuten, die PiS gewählt haben. Und im Prinzip muss man die Frage ja eigentlich auch umdrehen. Ja, und einfach mal sich überlegen, wie kann es denn dazu kommen, dass eine Partei, die also ein Kindergeld verteilt, die ein Rentenalter senkt und noch ein paar andere Dinge erreicht, dass die ein so gutes Ergebnis bekommt. Da muss ja etwas schiefgelaufen sein, sonst kann man sich das ja aus diesen einfachen Parametern heraus gar nicht erklären. Und das, glaube ich, ist die interessantere Frage, also sozusagen, was muss eigentlich geschehen sein, damit der Erfolg so groß ist?
Diese interessantere Frage können wir dann ja direkt mal an Herrn Lehnstedt weitergeben. Was ist da passiert, dass der Erfolg so groß ist?
Naja, ich glaube, der Erfolg der PiS zeigt, dass die Vorgängerregierungen weite Teile der Bevölkerung einfach mit ihrer Politik nicht erreicht haben. Also was die PiS ja kombiniert, ist einerseits klassische sozialdemokratische Politik. Herr Wünsch hat das gerade gesagt, Rentenerhöhungen, Kindergeld und so weiter, mit einem sehr nationalistischen Programm. Und wenn ich mir die Vorgängerregierungen anschaue, dann waren die, auch das haben wir gerade gehört, eigentlich christdemokratisch, aber das waren einfach Parteien, die für weite Teile der Gesellschaft keine Politik gemacht haben. Also die von dieser Politik nichts hatten im Sinne von, sie fühlten sich zurückgelassen, sie fühlten sich abgehängt. Sie hatten das Gefühl, dass der Aufschwung, den es in Polen gibt, völlig an ihnen vorbeiging. Und diese Leute werden jetzt erreicht und profitieren natürlich auch davon. Und das ist zunächst mal, wie ich finde, ja auch völlig legitim, dass sich ein Rentner über eine Rentenerhöhung freut. Die Rente in Polen ist niedrig. Kindergeld ist auch eine gute Sache. Also das sind ja auch wichtige sozialpolitische Errungenschaften. Die Frage, wie es finanziert wird, ist dann eine andere. Aber nochmal, also es gibt, glaube ich, schon gute Gründe für das Scheitern der Vorgänger und warum die PiS so beliebt ist.
Einen kleinen Erfolg hat die Opposition ja trotzdem zu verzeichnen. Sie hat nämlich eine knappe Mehrheit im Senat gewonnen, also der zweiten Kammer des Parlaments. Wenn sie sich einig ist für den Fall, kann sie fortan also den Gesetzgebungsprozess verzögern. Ein Lichtblick für das liberale Polen liest man derzeit in den Medien. Sehen Sie das auch so, Herr Wünsch?
Also für mich war der große Lichtblick der, dass die PiS keine Zweidrittelmehrheit bekommt, um also elementare Verfassungsänderungen durchzusetzen. Also absolute Mehrheit, finde ich, reicht schon aus. Da kann man immer noch Opposition machen und dafür ist ja Polen nun auch bekannt. Es war das einzige Land des Ostblocks, um jetzt mir mal diesen kurzen Schlenker zu erlauben, dass sich selbst in sozialistischer Zeit eine formale Opposition durch eine katholische Partei namens SNAK geleistet hat. Und es ist natürlich jetzt auch die Opposition nicht weg. Und von daher gibt es ein paar Verhältnisse, wie sie in Ungarn oder auch noch weiter östlich schon an der Tagesordnung sind, die sind nicht zu erwarten. Und ich glaube, das ist einfach das wichtigste Ergebnis. Ich denke, mit dem Rest muss man zurechtkommen. Das ist anspruchsvoll genug. Aber ich denke gerade, dass es jetzt keine Zweidrittelmehrheit geworden ist, damit also Verfassungsänderungen außer Reichweite sind, das, glaube ich, ist erstmal, um es mal so negativ zu sagen, das wichtigste Ergebnis.
Frau Wielgas-Golimowska wird hier schon unruhig. Sie möchte was sagen?
Nein, ich bin nicht unruhig. Ich wollte nur dazu also hinzufügen, dass das Interessanteste bei dieser Wahl ist, dass die Frauen, die auf den Listen auf den Stellen 3 bis 20 waren, in vielen Fällen mehr Stimmen bekommen haben als die Männer, die die erste Position auf der Liste hatten. Und interessanterweise in Warschau hat die Oppositionskandidatin fast doppelt so viele Stimmen erhalten wie Jarosław Kaczynski, also der Schattenspieler, der Chef der PiS-Partei. Und das finde ich eigentlich ein Lichtblick. Also die Linke im Parlament und die Frauen, die trotz der Kampagne, die eigentlich sehr auf Männer ausgerichtet war, sich durchgesetzt hatten.
Also wird sich die PiS auf die kommende Debatten einstellen müssen? Oder was deuten Sie daraus für die nächsten Jahre?
Ja, also das zeigt ja, dass Polen einfach wünschen sich einfach noch weitere Schritte in diese Richtung Veränderung der politischen Landschaft. Und die PiS-Partei hat darauf geantwortet. Und jetzt scheint es, dass es nicht ausreichend ist. Das geht noch weiter. Ich glaube, das ist so ein Bedürfnis in Polen schon seit längerer Zeit, dass sich was in diesen Blöcken, die so stabil waren für 25 Jahren oder mehr, dass dabei sich was verändert.
Beim Wahlkampf ging es ja nicht nur ums Kindergeld, einen frühen Renteneintritt oder den Mindestlohn. Immer wieder wurde von der PiS ja auch historische Themen aufgeworfen, wie etwa die Forderung nach Kriegsreparationen von Deutschland, über die wir ja noch später sprechen werden. Herr Wünsch, wie erklären Sie sich das? Wieso ist die Geschichte in Polen heute noch so wichtig, dass sie Thema im Wahlkampf wird?
Also zum einen gibt es natürlich einen ganz aktuellen Bezugspunkt. PiS ist 2001 gegründet worden und PiS als Partei ist jedenfalls in meiner Sichtweise, kann man sich vielleicht auch streiten, aber ist auf jeden Fall auch eine Reaktion auf die 90er Jahre. Es gab so ein gewisses Unbehagen mit dem, wie das gelaufen ist in Polen nach 1989 mit der Schocktherapie von Balcerowicz und dem, was man dann nicht gemacht hat. Und da wollte eben diese Partei ein Zeichen setzen, wie praktisch alle anderen Parteien heute in Polen, kommt ja auch PiS aus diesem großen Becken der Solidarność, also der Solidarität dieser Gewerkschaftsbewegung. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist sicherlich, dass es in Polen ein hellwaches Interesse für Geschichte gibt. Da kann man, glaube ich, in Deutschland nur davon träumen. Es ist in Deutschland auch da, aber es fokussiert sich doch sehr stark auf sehr wenige Blöcke, sehr wenige Zeiten, sehr wenige Epochen. Für alles andere muss man wirklich ganz mühsam erstmal da von unten anfangen, um da Interesse zu erwecken. Ich glaube, dieses Grundinteresse der Polen an Geschichte, das ist vom Level her einfach größer. Das hängt natürlich auch mit dieser ziemlich verflochtenen staatlichen Geschichte zusammen, dass es einfach über ein Jahrhundert lang keinen politischen Staat Polen mehr gab im ganzen 19. Jahrhundert, als sich genau in dieser Zeit die anderen europäischen Staaten aber gebildet haben als Nationalstaaten. Und ein dritter Punkt, den glaube ich davon auch nicht außer Acht lassen, ist, dass es bei allen Regierungen, auch in anderen Ländern Europas, ich denke da an die Ukraine, ich denke auch an Serbien, natürlich dort, wo man auch gewisse Probleme bei der Durchsetzung seiner eigenen Ideen hat. Und es ist ja nun nicht so, dass die PiS-Politik in Polen komplett unwidersprochen bliebe, auch wenn die jetzt über 40% haben, dass in all diesen Ländern Geschichte, gerade wo also die innenpolitischen Probleme groß sind, Geschichte und Geschichtspolitik immer auch eine Art Werkzeug ist, auch eine Ersatzbefriedigung dafür, dass es in der Politik jetzt nicht so perfekt läuft. Also dass man hier etwas kompensiert und dann wird ein sehr großer Akzent gerade auf historische Dinge gelegt. Und ich glaube, das ist auch nicht allzu schwer, diese Konnexe herauszuarbeiten, wann es da Probleme gibt und wann man eben dann seine Zuflucht nimmt zu historischen Themen.
Herr Lehnstedt.
Ja, mir scheint, dass der Stellenwert der Vergangenheit für die PiS auch deswegen so wichtig ist, so groß ist, weil die Vorgängerregierungen, sie haben eine große Zukunft versprochen, haben gesagt, wir arbeiten darauf hin, dass wir diese Zukunft erreichen. Und eben, das ist, viele Menschen in Polen haben das Gefühl, dass diese Zukunft für sie einfach nicht so gut geworden ist, die vielleicht gar nicht kommt. Also das Stichwort wäre die Konvergenz, die Angleichung an EU-Lebensstandards, also den durchschnittlichen EU-Lebensstandard. Das dauert sehr lange. Und dem setzt die PiS ja ein Programm gegenüber, wo sie sagt, nicht die Zukunft ist unser Maßstab, sondern die Vergangenheit. Polen war schon immer toll und das ist unser Maßstab. Wir wollen einen Polen, wie es war, in einer Gesellschaft, wie es war, in einer Gesellschaft, wo die Kirche wichtig ist. Eine Gesellschaft, die sich auch bewusst als mit nicht universalistischen Werten, also so davon spricht man dann, die bewusst auch illiberal ist. Also man verdammt das Liberale, also zum Beispiel gleiche Rechte für Homosexuelle. Es wird bewusst abgelehnt mit einem Rückgriff auf die Geschichte, auf das 19. Jahrhundert, wo man sagt, unsere Tradition zeigt uns doch, dass sowas, das gab es doch nicht. Homosexuellen Rechte, das hatten wir doch früher gar nicht. Aber damals war es viel besser. Also warum sollten wir die jetzt einführen? Und insofern ist die Geschichte dann ein Leitfaden und zugleich auch die Legitimation der eigenen Politik.
Aber Frau Wielga-Skolimowska, hat das die Vorgängerregierung vergessen oder hat sie das nicht berücksichtigt, dass zum Beispiel eben gerade auch so traumatische Erfahrungen wie die deutsche Besatzungszeit noch so tief in den Familien greift?
Also als Vorbereitung auf dieses Treffen habe ich mir nochmal das Programm der PiS-Partei gelesen vor der Wahlen. haben die natürlich ein Dokument veröffentlicht, 212 Seiten ist der Slang. Und da steht ganz klar in diesem Dokument, dass die Peace die ganze Periode nach 89 als einen späten Postkommunismus bezeichnet, wo die Eliten, und das ist wirklich der Begriff, wird da auch explizit genutzt, postkoloniale Eliten waren, also wie in postkolonialen Ländern, dass das Verhältnis nicht die Treue zur Nation und zum polnischen Staat war, sondern wie wir uns das wahrscheinlich auch herausinterpretieren können, das war Europa. Also Europa war Maßstab. Und dann schreiben die auch was Interessantes in Bezug auf das Museum des Zweiten Weltkrieges in Gdansk. Es sei eine Umsetzung der deutschen Geschichtspolitik. Es ist ganz explizit in diesem Dokument gesagt. Also ein innereuropäischer Kolonialismus, Postkommunismus, also nur mit PiS hat er diese Periode angefangen, wo Polen sich auch befreit hat vom Kommunismus. Und dann natürlich deutsche Geschichtspolitik als ein wichtiger Begriff in diesem Dokument.
Auf das Museum kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Ich wollte jetzt nochmal ganz kurz eingehen auf die gute Wende, die die PiS ja versprochen hat und in der ja auch eben die Geschichtswahrnehmung ein wichtiger Teil ist. Und können Sie da nochmal genau erklären, Herr Lehnstedt, was denn da genau die Vision der PiS ist?
Naja, die gute Wende geht auch auf das hinaus, was wir gerade von Frau Wiergast-Kolimowska gehört haben. Es geht eben darum, endlich abzurechnen mit dem Kommunismus, etwas, was in den Augen der PiS sträflich auch unterlassen wurde, diese ganzen alten Eliten zu entmachten. Und in dem Sinne ist die Personalpolitik, die PiS ja mit aller Macht auch verfolgt, wo wirklich also bis hinunter auf Kreisebene die Leute ausgetauscht werden, das ist darunter zu verstehen. Also wir feuern alle, die mit dem Alten irgendetwas zu tun haben, damit wir hier, also natürlich unsere Leute, damit wir die einsetzen können. Und die gute Wende ist dann eben eine Wende hin, die ja auch moralisch sein soll, weg von dem, was uns die EU erzählt, weg von dem, was uns die Kommunisten erzählt haben, hin zu Werten wie katholischer Kirche, wie die Nation, der Staat. Also nach dem Motto, der Staat ist viel wichtiger als die Rechte eines Einzelnen. Also wenn wir eine Wertehierarchie erstellen, dann sind nicht so sehr die universelle Menschenrechte wichtig, sondern wichtiger ist das Recht des Staates, das Interesse des Staates, das steht über den Dingen. Und dahin muss eine Wende erfolgen.
Aber es geht auch darum, dass die polnischen Traumata im europäischen Geschichtsdiskurs nicht genug gewürdigt werden, Herr Wünsch, oder? Wie würden Sie die Vision der PiS erklären?
Da müsste man jetzt vielleicht differenzieren. Also natürlich werden die gesehen, sie werden beachtet, sie werden auch beforscht. Es gibt internationale Forschung zur polnischen Geschichte. Das ist, glaube ich, ja auch kein großes Geheimnis. Und diese Forschung findet ja auch in Polen Anerkennung. Es gibt einen internationalen Diskurs darüber auf mehreren Ebenen, wissenschaftlich, also streng historisch, natürlich kunsthistorisch und so weiter, in allen Disziplinen, aber auch populärwissenschaftlich und in die Politik diffundiert das ja auch manchmal, nicht zuletzt deswegen, weil gerade ja auch in Polen immer wieder Historiker, Politiker sind. Also Bronisław Geremek zum Beispiel war ja nun der Herr, der gerade die EU und den EU-Beitritt Polens eingeleitet hat. Und das ist ein Medievist, also ein Mittelalter-Spezialist. Müsste man bei uns jetzt lang nachdenken, ob man solche Parallelen findet, jedenfalls nicht so oft wie in Polen. Die Frage ist einfach, ob es aus der Sicht der PiS-Partei jetzt sozusagen richtig gesehen wird. Das, glaube ich, ist das entscheidende Problem. Dass es gesehen wird, ist kein Geheimnis. Es gibt kein Tabu, würde ich mal sagen. Das wäre eher so eine Verschleierungstaktik. Aber die Frage ist natürlich, wie interpretiert man das? Und da gibt es halt einfach einen fundamental neuen Ansatz. Und jetzt muss ich aber leider doch in dieses Museumsthema da rein, aber nicht in die institutionellen Querelen, ja, was Danzig und dieses Weltkriegsmuseum angeht. Da habe ich keinen Einblick, aber sozusagen von der Rhetorik her und von der Konstruktion der Argumentation her. Wenn die Argumentation von PiS-Seite ist, dass diese Arbeit, die dort gemacht wird oder gemacht werden soll, schlecht ist, weil sie universalistisch, weil sie kosmopolitisch ist. Das heißt also, mehrere Standpunkte mit einbezieht, nach allen Richtungen hin sich zu informieren versucht. Das ist also das Erbe, was wir aus der Aufklärung haben und eben als moderne Wissenschaft letztlich in kleinere Münze umgesetzt sehen wollen.
Also kurzer Exkurs, der Gründungsdirektor wurde geschasst, weil er genau diesen gesamteuropäischen Ansatz wollte und nicht nur die polnische Sicht.
So ist es. Also im Prinzip ist es das, was man erwartet, was natürlich auch ein großer Teil der polnischen Bevölkerung selbstverständlich erwarten würde. Aber die PiS-Partei meint und wahrscheinlich auch ein großer Teil ihrer eigenen Klientel, dass das eben nicht der richtige Weg sei, diese Multiperspektivität zu pflegen, diesen europäischen Blick, der ja auch nichts relativieren soll, sondern der nur eben Zusammenhänge darstellen soll, dort wo sie sind. So, und wenn das jetzt in eine Opposition kommt zu dem, was Peace international und patriotisch versteht, dann ist das schon eine sehr interessante Konstellation. Denn das, was wir als national kennen in Europa, das ist ja eigentlich die Frucht der Aufklärung. Was im 19. Jahrhundert entstanden ist als nationale Geschichtswissenschaft, als Forschung. Also es ist im 19. Jahrhundert so, dass man darauf hört, auch im öffentlichen Diskurs. Und Peace stellt sich gewissermaßen jetzt gegen das Erbe der Aufklärung, wenn sie diese Polarisierung in der Weise vorantreibt. Um da jetzt eine Lösung zu haben, bräuchte man einen dritten Standpunkt, den es aber nicht gibt. Der liebe Gott hat ihn vielleicht oder Christian Morgenstern, aber es ist extrem schwer, jetzt in dieses Argumentationsmuster gewissermaßen von außen hineinzukommen. Man könnte eigentlich nur unvereinbare Standpunkte zu vermitteln versuchen, zu makeln versuchen, aber man kann das nicht, das Dilemma nicht auflösen.
Und jetzt könnte man ja auch noch einen ganz anderen Ansatz wählen. Man könnte ja jetzt sagen, also diesen Mythos in der Erinnerungskultur der PiS von der belagerten Bastion der christlichen Nation Polens, der ist ja irgendwie in Zeiten Europas irgendwie eher hinfällig. Man könnte jetzt sagen, Sie schreiben das ja schön in Ihrem Buch, wir gucken aufs 17. Jahrhundert, auf die polnisch-litauische Adelsrepublik, da war Multikulti an der Tagesordnung und die Toleranz von Religionen, warum guckt man da nicht hin?
Aber Sie sehen ja gerade am Beispiel Ungarn, da ist jetzt Polen nicht so massiv wie Ungarn, dass genau dieser Bollwerksmythos reaktiviert wird. Also gerade in Ungarn ist er noch viel stärker eigentlich als in Polen. Man sieht sich als die letzte Bastion des christlichen Abendlandes vor den Horden, in Anführungszeichen, die da aus Asien oder wo immer von außen, das konnten ja ganz viele andere sein, das konnten Russen sein, das konnten Muslime sein, das konnten auch Orthodoxe sein allgemein. Also es geht da um Ethnien, aber auch Religionen. Und das wird natürlich revitalisiert. Ich sehe das in Polen Gott sei Dank nicht so stark. Und diese Mentalität ist sicherlich eher zurückgegangen. Aber in anderen Ländern und jetzt noch ein letztes, gerade Länder auch, mit denen Polen ja relativ enge außenpolitische Zusammenhänge pflegt und auch einfädelt, da ist es da. Also denken Sie an diese Visegrad-Gruppe, die ja eigentlich so eine Art Gegen-Europäische Union inzwischen schon fast bildet im außenpolitischen Bereich. Und da ist ja natürlich Polen auf sehr eng zusammen mit Ungarn und auch mit der Tschechischen Republik. Slowakei ist ja da aus manchen Gründen ein bisschen abseits, gehört aber auch noch zur Visegrad-Gruppe.
Frau Wielgas-Golimowska.
Ja, ich würde in dem Sinne widersprechen, dass die PiS-Partei die Geschichte ganz bewusst instrumentalisiert. Und wenn es nützlich ist, dann beruft sie sich natürlich auch auf diese Zeit der polnisch-litauischen Republik. Aber wenn es nicht nützlich ist, dann erzählt sie eine völlig andere Geschichte. Wenn es nützlich ist, dann plötzlich ist Israel der größte Freund Polens und es wird eine gemeinsame Erklärung verabschiedet und man tritt ja zusammen auf. Wenn es nicht nützlich ist, dann versucht man einfach die polnisch-jüdische Geschichte zu relativieren. Also es ist schon ganz sichtbar, dass das eine, also es ist nicht eine Überzeugung, also nicht nur eine Überzeugung, sondern auch eine ganz bewusste Instrumentalisierung. Und was da hinzukommt, was jetzt in der Politik auch eine wichtige Rolle spielt, ist die Definition der Nation und des Volkes. Also das macht diese Partei aus, dass sie Leute ausgrenzt. Wer nicht die PiS-Partei wählt, gehört nicht zu dem Volk. Das ist ganz klar gesagt. Also alle Minderheiten gehören nicht zum Volk. Aber auch die Opposition, das sind Verräter. Das ist also ganz, ganz stark in der Sprache auch verankert. Und dann noch eine weitere, ein weiterer Schritt, die Außenpolitik wird von der Geschichtspolitik definiert und nicht umgekehrt. Also es ist ja keine rationale in diesem Sinne Politik. Man beruft sich, also man versucht dieses Projekt Zwischenmeer. Also das ist, man versucht ja so tatsächlich einen Gegensatz zu der Europäischen Union innerhalb der Europäischen Union zu kreieren. Aber es ist alles imaginär. Es ist nicht, also es ist keine rationale Politik in diesem Sinne.
Der Wunsch der PiS, Polen als stolze Nation, aber auch als Opfer zu sehen, lässt ja schwarze Flecken auch nicht zu. Und zum Beispiel die Beteiligung mancher Polen an den Ermordungen ihrer jüdischen Nachbarn. Also diese Debatten, die ja eigentlich jetzt lange geführt wurden, werden ja eigentlich eher gerade beendet. Und andererseits, und da würde ich mich freuen, wenn Sie mir das versuchen zu erklären. Andererseits beschäftigen sich ja wahnsinnig viele Polen mit ihren jüdischen Wurzeln. Das ist ja ein richtiger Boom. Und es gibt Autoren wie Olga Tokarczuk, die sich mit dem Thema beschäftigen. Historiker, es gibt den Film Ida, der einen Oscar gewonnen hat. Kann man denn so einen polnisch-jüdischen Dialog einfach wieder in so eine Kiste packen, Herr Lehnstedt?
Naja, also ich glaube, das funktioniert mehr schlecht als recht. Also Sie haben das angesprochen mit diesem Revival des Jüdischen. Wir müssen natürlich auch schauen, wer macht denn das? Also das ist natürlich etwas für Akademiker, für gebildete Leute, für Leute, die eben in den großen Städten wohnen. Also gerade für die, die sowieso nicht Peace wählen und die Peace auch nicht anspricht mit ihrem Programm. Ich glaube, worüber wir gerade gesprochen haben, es ist total wichtig zu sehen, dass Geschichte hier instrumentalisiert wird und es geht um Deutungshoheit. Und in dem Sinne sind eben nicht die polnisch-litauische Union wichtig, sondern es ist Roman Dmowski wichtig, der ausgangs des 20. Jahrhunderts Visionen von einem ethnisch homogenen Polen geträumt hat, der im Grunde der intellektuelle Vordenker auch ist und wahrscheinlich auch der wichtigste irgendwie Mensch, auf den man sich historisch beruft, auf den sich die Peace historisch beruft. Und da ist völlig klar, dass die Juden halt nicht zu Polen gehören. Da sind wir in ganz Osteuropa übrigens auch so, dass die Juden selbstverständlich eine eigene Nation sind. Und dann haben wir die polnische Nation und die jüdische Nation und die können vielleicht irgendwie eine Staatsbürgerschaft haben, aber die werden nie Polen. Und insofern ist dieses jüdische Revival für die Peace tatsächlich nichts, was sie irgendwie auch nur im Entferntesten interessiert. Und wo man ganz im Gegenteil dann eben wieder die heldenhaften Polen dem entgegensetzt, die also Juden retten. Das heißt, wir reden nicht über Kollaboration, wir reden nicht über Denunziation, sondern wir reden über Rettung von Juden. Und das Problem ist halt, das gab es halt alles. Also wir haben keine Schwarz-Weiß-Bilder, das haben wir in der Geschichte nie und nirgendwo, sondern wir haben halt alle Stufen von Grau und die haben wir in Polen auch und die werden natürlich nicht zugelassen, weil das ist ja der Witz, wenn man Deutungshoheit über Geschichte hat, dass man sagt, nur weiß, weil wir sagen, was weiß ist. Das tut die Piss.
Und dass man diese schwarzen Flecken in der polnischen Geschichte auszumerzen versucht, das haben wir jetzt schon mehrmals angesprochen. Das sieht man ja auch gerade in der Politik, die die Peace bei den Museen für Geschichte gerade verfolgt. Da war zum einen das Museum für den Zweiten Weltkrieg in Danzig, aber auch das ganz aktuell das Polin-Museum in Warschau für die Geschichte der polnischen Juden. Das muss seit 4 Monaten ohne Direktor auskommen, obwohl eine Jury ihn quasi schon verlängert hat. Aber der polnische Kulturminister möchte ihn nicht ernennen. Was sind das für Entwicklungen oder was steht dahinter, Frau Wielgas-Golimowska?
Ich glaube, das ist eine ganz klare, um das platt zu sagen, Klientelpolitik. Also das ist, diese Partei hat einerseits diese Ideologie, die für die Kommunikation eine große Rolle spielt. Andererseits ist das auch eine ganz deutliche Personalpolitik. Also das Buchinstitut in Krakau nach dem Regierungswechsel hat auch eine ganz klare Aufgabe bekommen, jetzt polnische Publizisten aus diesem rechtskonservativen Spektrum in unterschiedliche Fremdsprachen zu übersetzen. Und es geht ja nicht um die Verbreitung von dieser Literatur, sondern geht es darum, dass man Honorare bekommt, dass man Lesereisen machen kann und hier und dort 500 Euro bekommt. Das ist ganz klar. Die ganze Welle der Entlassungen an polnischen Instituten diente auch dazu, dass man die Leute auch ersetzt hat mit zum Teil auch mit Freunden und Familie.
Aber es hat auch Auswirkungen auf die Darstellung von Geschichte, oder Herr Lehnstedt?
Ja, also das hat vor allem Auswirkungen, glaube ich, auf die Wahrnehmung der polnischen Geschichtswissenschaft oder der Geschichtspolitik im Ausland. Das Museum Polin ist ja dadurch kein Stück geändert worden. Zum Glück, auch in Danzig haben wir ja tatsächlich, also da wird jetzt ein Rechtsstreit darüber geführt, ob man diese Ausstellung verändern darf. Momentan ist es so, dass ein Raum hinzugefügt wurde und ein Raum eben nicht mehr zugänglich ist. Also hier ist sehr wenig verändert worden, was ja nur noch mal unterstreicht, es geht eben um Personalpolitik. Es geht gar nicht so sehr um die tatsächlichen Inhalte, denn wenn quasi die in Anführungszeichen falschen Inhalte von den richtigen Personen erklärt werden, dann ist das auch wieder alles okay. Und insofern glaube ich auch nicht, dass es der PiS jetzt unbedingt darum geht, die Dauerausstellung in Polen zu verändern. Nö, es geht einfach darum, dort einen ihnen genehmen Direktor zu installieren und vor allem den Direktor, der ihnen nicht genehm ist, einfach zu verhindern.
Haben Sie denn das Gefühl, dass auch neben der Klientelpolitik und was dann da verändert wird, dass das irgendwie Auswirkungen haben wird auf also dieses Peace-Narrativ, auf die Empathie der Polen? Also sickert das ein, dass Polen, wenn man das immer nur oft genug wiederholt, Opfer war, dass man die Schrecken des Krieges aus verschiedenen Perspektiven erzählen muss, sondern nur aus der polnischen? Wie wird sich das auswirken?
Naja, also das wirkt sich natürlich schon aus. Wir müssen natürlich erstmal festhalten, dass Polen selbstverständlich Opfer im Zweiten Weltkrieg war, dass Polen selbstverständlich danach 40 Jahre unter kommunistischer Herrschaft war. Ich würde das jetzt nicht unbedingt als Besatzung charakterisieren, aber naja, ich meine, das war halt eine kommunistische Diktatur. Insofern ist es ja auch nicht irgendwie abwegig zu sagen, Polen als Opfer. Dass das verbreitet wird, das findet man in jedem Schulbuch, das ist, glaube ich, auch nicht weiter kontrovers. Die Frage ist eher, inwieweit man sich damit eben beschäftigt, dass es nicht nur Opfer gibt, sondern dass selbstverständlich dieses kommunistische Regime auch getragen wird von vielen Polen, dass selbstverständlich wir im Zweiten Weltkrieg auch so etwas wie Kollaboration haben, dass es einen sehr, sehr kleinen, aber einen polnischen Anteil am Holocaust gibt. Und diese Debatten werden ja darüber geführt. Also Herr Wünsch sprach vorhin davon, dass die Polen so geschichtsbegeistert sind. Ja, die sind tatsächlich geschichtsverrückt. Und diese Debatten eben über die Ermordung von Juden oder die Auslieferung von Juden an Deutsche, die werden ja also fast bis aufs Messer geführt. Das ist in jeder Zeitung drin. Also das kommt in den Nachrichten, man kommt ja überhaupt nicht aus, das mitzubekommen.
Dieses Jahr ist ja voller Gedenktage, die eben sehr wichtig sind für die Beziehung unserer beider Länder. Am 1. August der 75. Jahrestag des Warschauer Aufstands, am 1. September dann jährte sich der Einmarsch der deutschen Wehrmacht in Polen zum 80. Mal, im November dann der Fall der Mauer, der sich zum 30. Mal jährt und dem die Solidarność-Bewegung in Polen ja den Weg ebnete. Der Bundespräsident, die Kanzlerin, der Außenminister, alle waren sie an diesen Tagen in Polen und sprachen von Schuld und Versöhnung. Also das ist ein wichtiges Zeichen, das wird auch, glaube ich, in Polen als sehr hilfreich aufgenommen, weil da immer noch dieses Gefühl ist, dass die Deutschen einfach nicht genug wissen über dieses immense Leid, über Zerstörung, aber auch wenig über den Mut und über den Kampfgeist. Und genau das sprechen Sie beide ja in Ihren Vorworten zu Ihren Büchern an, Herr Wünsch und Herr Lehnstedt, nämlich, dass Sie die Deutschen befähigen wollen, in Sachen polnische Geschichte mitsprechen zu können. Und warum ist das so? Warum ist da so wenig hängen geblieben im kollektiven Gedächtnis?
Naja, das liegt sehr stark primär mal natürlich an unseren Schulbüchern. Und unsere Schulbücher sind zunächst mal auch nationalgeschichtlich. Wir machen dann natürlich, wir machen irgendwie Griechen und Römer. Wir machen natürlich Französische Revolution. Wir machen irgendwie amerikanische Unabhängigkeit. Wir machen aber sehr, sehr wenig mit Polen. Und wenn wir dann über die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg sprechen, dann haben wir eine starke Fixierung auch auf den Holocaust, wogegen auch gar nichts zu sagen ist. Aber das heißt natürlich, dass andere Aspekte, viele andere Aspekte einfach ausgeblendet werden. Am Ende sagt natürlich jeder Historiker, da stimmt mir Herr Wünsch bestimmt sofort zu, wir haben zu wenig Geschichtsunterricht in den Schulen. Ja, das heißt, wenn man sich also fragt, wie kann man das praktisch ändern, dann muss ich sagen, naja, das läuft letztlich über Kulturkontakte, das läuft über Tourismus, das läuft so, dass die Leute sich anfangen, für Polen zu interessieren. Und hier ist einfach, nach wie vor haben wir viele Vorurteile gegenüber Polen. Da ist nicht schön, da ist das Wetter schlecht, das ist irgendwie rückständig dort. Das ist natürlich auch alles Quatsch. Aber das hält die Leute trotzdem davon ab, sich mit Polen zu beschäftigen. Und was wir tun können, ist halt, wir versuchen irgendwie diese Informationen bereitzustellen. Wir reden darüber hier gerade in dieser Diskussion und wir hoffen, dass wir Leute damit erreichen. Aber am Ende, die Deutschen wissen im Grunde viel zu wenig bis gar nichts über Polen.
Herr Wünsch, was sagen Sie?
Stimmt. Ist leider noch nicht alles. Ich glaube, dass es ein bisschen schwieriger noch wird. Das hat nicht nur, oder es wäre nicht gelöst, wenn man jetzt allein nur daran denkt, da in die Schulbücher mehr reinzutun. Das ist auch, oder mehr polnische Geschichte hineinzupacken. Das, glaube ich, wäre auch extrem notwendig und wäre vielleicht auch der bessere Weg, als jetzt neue Denkmäler aufzustellen. Aber das ist vielleicht eine andere Frage, auf die wir noch kommen werden. Also sozusagen von unten her das aufzubauen. Was man bedenken muss, ist, dass wir so eine Art West-Ost-Gefälle des Interesses und auch der Kenntnisse haben. Es ist einfach viel mehr da, egal welche Gruppen ich anschaue. Also Tschechen wissen besser über Deutschland Bescheid als umgekehrt. Bei den Polen ist es dasselbe, bei den Russen ist es ähnlich. Und so geht es aber auch nach Westen. Also die Deutschen wissen normalerweise ein bisschen besser über Frankreich oder über England Bescheid, als das von diesen Ländern aus dann für Deutschland gilt. Also es gibt dieses Gefälle und dem muss man sich stellen. Das muss man einfach ein bisschen im Auge behalten. Und dazu gehört einfach auch, dass man dann sich nicht darauf beschränken sollte, jetzt nur Wissensbestandteile zu vermitteln, sondern man muss einfach auch versuchen, so einen etwas tieferen Einstieg in die Kultur zu machen und sich da auch rantrauen an Stereotype und anderes. Es ist ganz klar, wir haben Polnisch, wir haben überhaupt keine slawische Sprache in deutschen Schulen als Pflichtunterricht. Wir haben Englisch und Französisch mit gutem Grund, aber es wäre natürlich auch eine Idee, dass man bis auf ein paar Modellversuche mal, wo man das gestartet hat, dass man eben auch die Sprache unserer östlichen Nachbarländer einfach regulär auch mit in den Schulen anbietet und schaut, dass da ein Einstieg passiert, der dann etwas tiefer ist als nur, obwohl auch das schon gut wäre, über Wissenssegmente, dass man einfach sich einer Kultur in einer größeren Breite annähern könnte.
Aber wenn man jetzt noch auf eine aktuelle Debatte eingeht, die das deutsch-polnische Verhältnis jenseits von Schule, Sozialkontakten angeht, dann ist das Thema Reparationen, das wir ja schon angesprochen haben, ein ziemlich heikles Thema. Und das war ja im Wahlkampf auch für die PiS immer wieder Thema, die das angesprochen hat. Im polnischen Parlament gibt es sogar eine Expertengruppe, die mit der Berechnung der genauen Forderungen an Deutschland betraut ist. Und dieses Dokument, da wartet jetzt die Bundesregierung, das soll demnächst veröffentlicht werden. Die PiS nennt sie eine moralische Verpflichtung. Die deutsche Regierung hält sich bei Reparationsfragen juristisch für abgeschlossen. Herr Lehnstedt, wie sehen Sie das?
Na, ich bin ja Historiker, also insofern bin ich für juristische Fragen nicht zuständig. Und ich sage ja immer, fragen Sie zwei Juristen, Sie kriegen drei Meinungen. Es gibt sicher gute Gründe für zu sagen, das ist abgeschlossen. Es gibt auch gute Gründe dafür zu sagen, das ist nicht abgeschlossen. Mein Problem, das ich eher sehe, ist, dass wir hier eine massive Ungleichbehandlung auch Osteuropas gegenüber Westeuropa haben. Das betrifft nicht nur Polen, was Reparationen betrifft. Und zwar einerseits klassischer zwischenstaatlicher Reparationen, aber andererseits auch individueller Zahlungen. Also hier ist einfach enorm wenig Geld gezahlt worden. Wir haben die Zwangsarbeiterstiftung, ja, irgendwann in den 70er Jahren ist auch ein bisschen Geld geflossen, aber am Ende müssen wir doch sagen, dass in einem Land, wo fast 6 Millionen Menschen ermordet wurden, haben wir momentan an polnische Menschen haben wir momentan gezahlt, etwa eine Summe, die liegt so bei knapp 3 Milliarden Euro. Jetzt, wenn ich mir anschaue, dass die deutschen Vertriebenen etwa 70 Milliarden Euro bekommen haben, dann würde ich sagen, besteht hier irgendwie ein Ungleichgewicht. Ich will das nicht gegeneinander ausspielen. Ich will stattdessen sagen, dass die komplette Summe an Wiedergutmachungszahlungen, die Deutschland geleistet hat, die liegt inzwischen bei 90, 95 Milliarden. Wie gesagt, davon 3 Milliarden nach Polen in ein Land, das 6 Millionen Tote zu beklagen hatte. Und das ist einfach moralisch, wie ich finde, völlig untragbar. Und hier muss was tun. Wir haben nach wie vor in Polen 40.000 Leute, die von der das wären natürlich jeden Tag weniger, die von der deutschen Politik betroffen waren. Zwangsumsiedlung, Konzentrationslager, Zwangsarbeit, die teilweise wenig, gar keine Rente haben. Denen Geld zu geben, ist meiner Meinung nach eine völlige Selbstverständlichkeit. Und die andere Frage ist natürlich die nach den Reparationen. Also wir reden hier über 800 Milliarden. Mein Kollege Karl-Heinz Roth hat neulich eine Berechnung gemacht, wo er versucht hat, die damaligen Schäden in eine heutige Summe umzurechnen. Er kommt sogar auf 1,2 Billionen Euro. Selbst wenn es nur die Hälfte ist, wäre es der Schaden, den Deutschland in Polen damals angerichtet hat. Also und selbst wenn wir hier in Anführungszeichen nur über 500 Millionen Euro reden, dann ist das trotzdem völlig unvorstellbar. Insofern kann ich schon verstehen, dass es in Polen Reparationsforderungen gibt. Ja, das ist nachvollziehbar, in der Tat.
Frau Wielgas-Kolimowska, wie sehen Sie das?
Also ich will mich nicht zu Reparationen äußern. Ich bin keine Historikerin und keine Juristin. Ich sehe das eher in dem kulturellen Kontext als ein Schrei nach Anerkennung. Und das ist jetzt wirklich nicht nur der Zweite Weltkrieg, das ist ja auch diese Zeit nach dem EU-Beitritt, wo Polen als wirklich eine Strebernation sich angepasst hat und wirklich auch die Bevölkerung mit diesem Wandel, also diesen Wandel auch ganz, ganz deutlich gespürt hat. Und man muss auch die PiS-Partei sehen als einen Effekt von dieser Umwandlung nach 89. Und zu der Beziehung zwischen Polen und Deutschland, also ich finde, also so einen Sprung jetzt in die Gegenwart zu machen. Wir haben jetzt die Situation, dass Polen Großbritannien im Handelsumsatz mit Deutschland übersprungen hat. Das heißt, das ist der wichtigste Handelspartner Deutschlands. Und das wird auch, glaube ich, hier eine große Rolle spielen. Vielleicht eine größere als die Reparation und diese ganze Geschichtsdebatte. Und dann würde das bedeuten, dass man sich auch mit dieser Politik in Polen anfreundet. Das muss man ganz klarstellen. Also hier wird wirklich eine Realpolitik geführt in diesem Bereich. Und das spielt eine wichtigere Rolle, finde ich. Und vielleicht trägt das dazu bei, dass man zu dem Punkt kommt, wo man diese Anerkennung auch offiziell verkündet. Vielleicht nicht in der Form der Reparationen. Und vielleicht noch eine Sache, die mir wichtig ist, weil wir sprechen hier über Geschichte. Aber Polen ist jetzt an einem Punkt, den Sie erwähnt haben, mit Olga Tokarczuk. Das war eine wichtige Wahl. Und diese Wahl bedeutet für viele Institutionen in Polen, vor allem für kulturelle Institutionen in Polen, dass die extrem abhängig werden von der Solidarität und Zusammenarbeit mit europäischen Institutionen. Dass man die nicht vergisst, dass man vielleicht nicht unbedingt über die Regierungsorganisationen geht und Regierungsinstitutionen, sondern dass man auch versucht, die Netzwerke auszudehnen mit der Zivilgesellschaft. Und das liegt mir am Herzen, weil das ist jetzt die Gegenwart und das ist jetzt, was in Polen passiert. Und diese Organisationen in Polen werden einfach Unterstützung brauchen, auch mit Geld.
Damit kommen wir zum Ende unserer Diskussion Polen nach den Wahlen. Eines bleibt wohl abschließend festzuhalten. Die Beziehungen zu unserem Nachbarland bleiben eine vielschichtige und ernstzunehmende Herausforderung, bei der es vor allem um zwei Dinge geht, um Augenhöhe und um Empathie. Und danke an meine Gäste und ans Publikum und hier auf der Frankfurter Buchmesse und an unsere Hörer daheim. Ihnen noch einen schönen Radioabend.
Das war die Sendung zur Diskussion, die heute auf der Frankfurter Buchmesse aufgezeichnet wurde. Thema: Polen nach den Wahlen. Die nationalkatholische Wende geht weiter. Es diskutierten Stefan Lehnstedt, Professor für Holocaust-Studien und jüdische Studien am Turow College in Berlin, Katarzyna Wielgas-Kolimowska, vom Goethe-Institut München und der Historiker Thomas Wünsch, Leiter des Lehrstuhls für neuere und neueste Geschichte Osteuropas an der Universität Passau. Die Diskussionsleitung hatte Melanie Longerich.